Ich möchte zu Anfang der Predigt noch einmal beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die wunderbare Gelegenheit, dass wir zusammenkommen dürfen in diesem Gottesdienst, um dich gemeinsam zu feiern, um dich zu suchen, um dir die Ehre zu geben, aber auch um von dir zu empfangen, auch jetzt in dieser Predigt. Ich danke dir, dass wir nicht alleine sind, sondern dass überall, ganz besonders jetzt auch hier in dieser Stadt, zu diesem gleichen Zeitpunkt, wirklich deine Kinder, die die Ehre geben, Gottesdienst feiern und auch heute an diesem Sonntag über das gleiche Thema hören, über das gleiche Thema nachdenken und auch innerlich dir eine Reaktion geben. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du sagst, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und es ist einfach so gut zu wissen, du bist hier, du bist mitten unter uns und wir sind in deiner Gegenwart. Amen. Ihr habt schon gehört und vielleicht habt ihr es auch schon gelesen, das Thema der diesjährigen Allianz-Gebetswoche ist Willkommen zu Hause. Finde ich ein richtig tolles Thema, ist auch so eine Sache, mit der wir uns als Gemeinde auch im letzten Jahr eigentlich viel beschäftigt haben. Was können wir tun, um Menschen, die zu uns kommen, ein Gefühl zu geben, sie sind nicht einfach nur irgendwo angekommen, wo nette Leute vielleicht im besten Fall sind, sondern sie sind irgendwo angekommen, wo vielleicht von Anfang an, obwohl sie noch niemanden so richtig kennen, es sich nach zu Hause anfühlt. Und im Mittelpunkt, vielleicht habt ihr auch das schon gelesen, aber für die, die es nicht gelesen haben, will ich es kurz sagen. Im Mittelpunkt dieser Woche steht ein Bibeltext, so ist es jedes Jahr, und dieses Jahr geht es um das Gleichnis vom wartenden Vater. Der eine denkt jetzt vielleicht, das Gleichnis vom wartenden Vater habe ich noch nie gehört. Vielleicht kennst du es eher unter dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich nenne es aber ganz bewusst das Gleichnis vom wartenden Vater und ich bin auch, glaube ich, nicht der Erste, der das so nennt. Weil wenn man sich allein den Text mal anschaut, stellt man fest, 12-mal kommt der Begriff Vater vor und nur 8-mal der Begriff Sohn oder Söhne. Also ist hier eindeutig schon mal dem Vater den Vorrang gegeben. Und wenn man dann den Sohn im Titel haben will, dann würde ich es doch noch schöner finden zu sagen, das Gleichnis vom wiedergefundenen Sohn. Denn darum geht es ja im Endeffekt. Nicht, dass er verloren ist, sondern dass er wiedergefunden worden ist. Und so wird es in dieser Woche sein, dass ihr und wir jeden Tag so ein kleines Häppchen von diesem Gleichnis bekommen. Ich denke, die meisten von euch kennen es. Ich sage es nochmal ganz kurz, für die, die es vielleicht doch noch nie gehört haben. Es geht um einen Vater mit zwei Söhnen. Ein Sohn zieht davon, prasst das Erbe durch, was er sich hat aushändigen lassen. Und ganz am Ende sieht er ein, der beste Ort, wo ich sein kann, ist doch eigentlich bei meinem Vater. Und stellt fest, dieser Vater, der empfängt ihn nicht mit Vorwürfen, sondern er empfängt ihn mit Sehnsucht nach ihm, setzt ihn zurück in seine Position ein und die Beziehung ist wiederhergestellt. Das im Schnelllaufdurchlauf, in den Details kriegt ihr das in der Woche. Und das Thema dieses Sonntages und dieses Tages ist der Anfang dieses Gleichnisses. Und da steht in Lukas 15, Vers 11, Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Es geht also heute Morgen um das Thema Gott und seine Kinder. Das, was Jesus zu Beginn dieses Gleichnisses tut, er zeichnet uns ein Beziehungsgefüge auf, und zwar ein Dreieck. Da ist einmal Gott als Vater und da bin dann ich und mein Bruder und meine Schwester. Und Epheser 3, Vers 15 macht uns deutlich, wenn wir uns die Frage stellen, wer sind denn jetzt eigentlich Gottes Kinder? Da steht, dass Gott der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und so gesehen kann man erstmal sagen, sind alle Menschen auf der Erde Gottes potenzielle Kinder, ob sie es denn nun schon für sich angenommen haben oder nicht. Aber Gott nimmt für sich das Recht in Anspruch, ich bin der rechte Vater über alles, was über alle Menschen auf dieser Erde. Aber lasst uns das doch heute Morgen ein bisschen konkreter machen. Das ist ja noch sehr abstrakt. Alle Menschen auf dieser Erde, die können wir nicht so erfassen. Schau doch einmal nach links und nach rechts in deiner Reihe. Mach das doch mal. Und da siehst du deinen Bruder, deine Schwester. Denn ihr habt den gleichen Vater. Und das macht uns doch zu Brüdern und Schwestern, oder nicht? Und geh doch mal, ich möchte euch ermutigen, versucht mal ein paar Veranstaltungen diese Woche mitzunehmen. Geh doch mal mit offenen Augen durch die Veranstaltung dieser Gebetswoche. Ich verspreche dir, du wirst Männer und Frauen treffen, die mindestens so unterschiedlich sind wie diese beiden Brüder in diesem Gleichnis. Und trotzdem sind es deine Brüder und deine Schwestern. Doch was bedeutet es nun ganz praktisch, im Gottessinne ein Bruder, eine Schwester zu sein? Das kann ja erstmal nur ein Begriff sein. Ich möchte ihn heute Morgen ein bisschen mit Inhalt füllen. Also erstmal, ihr kennt es alles, man sagt, wir können uns unsere Familie nicht aussuchen. Wir sind da reingeboren. Das stimmt so im Natürlichen und es trifft auch so zu auf unsere geistliche Familie. Dadurch, dass Gott unser gemeinsamer Vater ist, gehören wir zu einer Familie. Ganz gleich, ob uns der ein oder andere Bruder oder die ein oder andere Schwester gefällt oder nicht. Wir gehören zusammen und wir wissen das auch in unseren natürlichen Familien. Auch da gibt es manchmal Knatsch. Und ich möchte heute Morgen eine Begebenheit in der Bibel betrachten mit euch gemeinsam, in der sich vier Männer wahrhaft brüderlich verhalten. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht biologisch miteinander verwandt waren. Und zwar finden wir diese Stelle im Markus Kapitel 2 in den Versen 1 bis 12. Ich lese sie euch einfach mal kurz vor. Markus 2, 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich sehr schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging, und er sagte: Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu den Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. So etwas haben wir noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie euch das mit dieser Geschichte geht. Ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. Ich bin schon im Glauben aufgewachsen und das war so eine meiner Lieblingsgeschichten. Warum? Da wird was kaputt gemacht. Das ist für einen Jungen natürlich immer ganz spannend, sich das vorzustellen. Da wird das Dach aufgebrochen und dann wird da jemand heruntergelassen. Also es ist doch schon eigentlich eine erstaunliche Begebenheit, was uns da berichtet wird. Wir neigen so dazu, ich neige auch dazu, wenn wir so diese biblischen Geschichten lesen, dass das alles immer so ein bisschen verklärt wird. Aber stellt euch das doch wirklich mal ganz plastisch vor, was da passiert, wenn wir uns das in die heutige Zeit versetzen. Dieser Raum, Jesus ist da. Es wäre wahrscheinlich nicht anders heute, wenn wir das bekannt machen in der Stadt. Jesus ist da. Er wird predigen in der FEG, Sonntag 10.30 Uhr. Ihr könnt euch vorstellen, das wäre hier hammervoll. Und wahrscheinlich die Fenster, da könnte man kein Licht mehr durchsehen. Da würden sie sich dran pressen, um möglichst noch was mitzubekommen, was hier vor sich geht. Und da kommen nun diese vier Männer und bringen auf einer Trage diesen Gelähmten mit sich und haben eigentlich sich vorgenommen, weil sie gehört haben, Jesus, der heilt Menschen. Sie haben sich vorgenommen, ihn bringen wir zu Jesus und er wird geheilt. Und stellen aber fest, ihr Plan, der funktioniert nicht. Denn nicht nur der Raum ist voll, sondern es wird gesagt, es war sogar so voll, dass selbst vor der Tür kein Platz mehr war. Und dann haben sie einen tollkühnen Plan. Sie verschaffen sich Zugang zum Dach. Das war damals in der damaligen Zeit noch ein bisschen einfacher. Aber stellt euch vor, wir feiern hier unseren Gottesdienst. Jesus ist da, er predigt, alle sind begeistert. Und auf einmal hört man, wie oben der Presslufthammer aktiv wird. Es rieselt so ein bisschen was von der Decke. Der ein oder andere Brocken fällt runter und auf einmal fällt Licht oben rein und man sieht nur, wie eine Trage runtergelassen wird. Das hat so ein bisschen was schon Filmisches. Und die Trage, und das haben sie auch geschafft, wird direkt vor Jesus platziert. Also wirklich Eine unglaubliche Geschichte. Ich möchte mit euch mal kurz anschauen, was denn wir eigentlich für Menschen vorgestellt bekommen in dieser Begebenheit. Es geht nämlich eigentlich, wenn wir es genau nehmen, um 5 Akteure, die in dieser unglaublichen Geschichte auftauchen. Das erst einmal etwas, was die Bibel die Menge nennt. Die Menge ist einfach nur da. Sie genießt das Großevent, endlich ist mal so richtig was los. Und da kam diese Sache, so als Special-Effekt vielleicht, dass dann auch nochmal die Decke aufgemacht wird und jemand wird runtergelassen. Das hat dem Ganzen nochmal so eine gehörige Würze verliehen. Sie drängen sich so dicht, erfahren wir, dass eigentlich noch nicht mal ein Blatt Papier dazwischen passt. Sie wollen zuhören, was Jesus zu sagen hat. Sie wollen sehen, was er tut. Sie wollen seine Wunder sehen. Sie wollen seine Stimme hören. Sie wollen das hören, was er zu reden, was er redet. Als zweite Akteure in dieser Geschichte haben wir die Schriftgelehrten. Sie sind ein Teil der Menge, werden aber nochmal explizit genannt. Doch sie sind nicht da, um von Jesus zu lernen oder weil sie sich so darüber freuen, dass endlich mal was los ist, sondern ihr Hauptpunkt, warum sie da sind, ist, sie wollen kritisieren. Sie warten darauf, und das machen sie nicht nur da, sondern wir sehen, sie machen es eigentlich die ganze Zeit während des Wirkens Jesu. Sie warten darauf, dass Jesus endlich mal einen handfesten Fehler macht, dass sie ihn packen können. Und diesen Fehler meinen sie gefunden zu haben in dem Moment, wo Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Sie sagen nichts, aber Jesus merkt sofort, sie denken, okay, was können wir daraus machen? Das ist Gotteslästerung, sagen sie, was hier stattfindet. Jesus, das ist doch nur ein Mensch. Wie kann er Sünden vergeben? Wir sehen bei ihnen nicht die Not oder der Mensch steht für sie im Vordergrund, sondern die nach ihren Maßstäben korrekte Einhaltung des Gesetzes. Und dann kommt noch ein dritter Akteur in diesen Begebenheiten mit hinein. Und das ist der Gelähmte. Und wir stellen uns die Frage, was tut der Gelähmte? Und da er gelähmt ist, können wir uns vorstellen, viel kann er nicht gemacht haben. Und wir sehen auch in der Geschichte, er ist erstaunlich passiv in diesem Ereignis, obwohl es doch eigentlich primär um ihn geht. Wir sehen an anderen Stellen, dass Leute kommen und Jesus sagen, Jesus, heile mich, Jesus, Sohn Davids. Aber er schreit nicht, er bettelt nicht, er bittet nicht. Das Einzige, was er eigentlich tut in dieser ganzen Geschichte am Anfang, er liegt einfach nur da. Wir wissen noch nicht einmal, ob er einverstanden war mit der Aktion, die diese 4 dann mit ihm durchgeführt haben. Er war ja gelähmt, vielleicht haben sie ihn einfach nur gepackt, auf die Trage gelegt und dorthin geschliffen und gesagt, du wirst jetzt geheilt, ob du willst oder nicht. Und selbst als Jesus ihm Vergebung zuspricht, schweigt er noch immer. Er sagt in dieser ganzen Geschichte eigentlich gar nichts. Das Einzige, was er am Ende tut, ist, als Jesus ihm sagt, sei geheilt, nimm dein Bett und geht. Er steht auf, nimmt sein Bett und geht. Das war's. Dann haben wir als vierte Gruppe die 4. Und auch über sie erfahren wir eigentlich nichts Näheres. Wir können davon ausgehen, so hat es auch die Übersetzung dann übersetzt, die ich euch eben vorgelesen habe, dass sie wahrscheinlich Männer gewesen sind. Und vielleicht, wir wissen es nicht, haben sie tatsächlich ein familiäres Verhältnis zu diesem Gelähmten gehabt. Vielleicht war der ein oder andere Bruder dabei. Wenn es so gewesen ist, nennt es die Bibel aber nicht. Das, was sie tun, ist, sie tragen einen Gelähmten zu Jesus. Und das an sich, wenn wir so die Bibel kennen, ist schon erstaunlich, weil es ganz selten vorkommt in der Bibel, dass wirklich Menschen einen Kranken zu Jesus bringen, sondern meistens müssen die Kranken sich selber darum kümmern, irgendwie zu Jesus zu kommen oder Jesus geht zu ihnen hin. Aber 4 Männer, die einen Kranken zu Jesus bringen, das gibt es sonst nicht in der Bibel. Und ihr Ziel ist, sie versuchen ihn ins Haus zu bringen, das klappt nicht, dann schleifen sie ihn aufs Dach, dann brechen sie das Dach auf und lassen ihn herab. Und schaffen es im Endeffekt, den Gelähmten direkt vor den Füßen Jesu zu platzieren. Und als 5. in dieser Geschichte haben wir Jesus. Er geht in ein Haus hinein, er predigt und wir erfahren, er sieht ihren Glauben. Also nicht den Glauben des Gelähmten, sondern er sieht ihren Glauben, den Glauben dieser 4 Männer. Und was er tut ist, er spricht Vergebung aus. Er erkennt die Gedanken der Schriftgelehrten. Er weist sie zurecht und zum Schluss heilt er den Gelähmten und gibt ihm Anweisungen, was er jetzt tun soll, nämlich seine Matte nehmen und gehen. Die Frage, die ich euch und mir auch heute Morgen stellen möchte, ist: Zu welcher der fünf Parteien gehörst du? Die Bibel benutzt an dieser Stelle nicht das Wort Bruder oder Schwester. Doch faktisch sehen wir genau das, dass das hier Realität wird. Das sind vier Personen und sie haben gemeinsam die Entscheidung getroffen, einen Fünften zu helfen. Das ist doch eigentlich genau das, was man in einer intakten Familie tun sollte. Und dadurch werden sie, ganz egal, ob sie es jetzt nun wirklich sind, ganz praktisch werden sie zu echten Brüdern für ihn. Sie sind bereit, erhebliche Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und beweisen dadurch ihre Liebe. Man könnte ja sagen, das ist doch schon genug. Sie haben doch es versucht, ihn zu Jesus zu bringen. Es klappt nicht, aber sie geben nicht auf. Sie sind bereit, heute nennen wir es Sachbeschädigung, ein Haus zu beschädigen und auch, was das vielleicht mit sich bringt, um diesen Mann zu Jesus zu bringen. Und wir dürfen uns heute Morgen die Frage stellen: Bin ich so ein Bruder? Bin ich so eine Schwester? Wie weit bist du bereit zu gehen? Wann ist für dich die Grenze erreicht? Gott ist unser Vater. Und aus Johannes 1, Vers 12 wissen wir, dass jeder, der Jesus vertraut, das Recht bekommt, ein Kind Gottes zu werden. Die Frage ist: Leben wir auch so unseren Schwestern und Brüdern gegenüber, dass es wirklich auch sich so verhält, dass wir gemeinsam zu dieser außergewöhnlichen Familie gehören? Diese Frage dürfen wir uns stellen für unsere Gemeinde, aus der du kommst, aber auch für unsere Stadt und darüber hinaus. Wir sehen in der Bibel, dass nicht wir ihn erwählt haben, sondern Jesus hat uns erwählt. Und das dürfen wir uns auch zu eigen machen. Nicht wir warten darauf, von einem sympathischen Menschen in eine Freundschaft eingeladen zu werden, sondern wir treffen eine Entscheidung zu helfen, weil wir zu einer Familie gehören, weil wir denselben Vater haben. Da, wo Hilfe gebraucht sind, sind wir da und lassen die Liebe Gottes praktisch werden. Wo erkenne ich die Liebe Gottes in dir? Ganz konkret. Denk mal über die vergangene Woche nach. Wo ist da die Liebe Gottes in dir sichtbar geworden? Diese Frage stelle ich mir auch. Wo ist die Liebe Gottes sichtbar geworden? Ganz konkret. Nicht nur, dass ich darüber geredet habe, sondern dass sie sichtbar geworden ist. Nutzt du die Zeit, die dir Gott geschenkt hat, um ein echter Bruder, eine echte Schwester zu sein? Wir sehen in dieser Geschichte, dass Jesus in dem Moment aktiv wurde, als er ihren Glauben sah. Hier wird gesagt, Jesus sah ihren Glauben und dann tat er das und das und das. Und manchmal ist so die Gefahr unter uns Christen, dass wir diesen Glauben sehr theologisch machen. Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Und natürlich, gerade in unserem deutschen Kontext mit Reformation, allein aus Glauben, ist es natürlich auch ein großes Thema. Aber wenn wir es mal ganz praktisch fassen wollen, dann können wir eigentlich sagen, dass Glaube eigentlich nichts anderes ist als das, was wir hier in Aktion sehen. Das, was diese vier Männer machen, ist eigentlich nichts anderes als Glaube, sehr praktischer Glaube. Dass sie diesen Mann mitnehmen, weil sie einfach wissen in ihrem Herzen, das ist seine Chance. Und als sie feststellen, sie kommen da nicht rein, sind sie sich so gewiss, der muss zu Jesus, dass sie selbst sagen, wir gehen dort auf dieses Dach, wir brechen es auf und bringen ihn da runter. Sie haben natürlich keine Ahnung gehabt, Jesus hätte ja auch ganz anders reagieren können. Er hätte ja auch sagen können, was soll denn das? So eine Störung hier, seht mal zu, dass er wieder rauskommt. Die anderen stehen hier alle schon an und ihr denkt nur, weil ihr jetzt hier irgendwie eine Sonderaktion gestartet habt, habt ihr irgendwie einen Vorrang? Woher wussten sie das, dass Jesus nicht so reagiert hätte? Sie haben es einfach drauf ankommen lassen. Sie haben etwas gewagt und darum geht es ja eigentlich beim Glauben. Dass ich etwas tue, wo ich im Endeffekt nicht genau weiß, was kommt am Ende dabei raus, aber ich wage es trotzdem, weil ich innerlich diese Gewissheit habe, es wird etwas passieren. Wo liegt für uns die Grenze, wenn es darum geht, einem Menschen zu helfen? Und das ist so eine Frage, glaube ich, die uns zurzeit in unserem Land definitiv beschäftigt. Weil wir erinnern uns, jetzt gerade wenn wir an die große Flüchtlingsdebatte denken, wir erinnern uns, wie das am Anfang war, da war die Hilfsbereitschaft noch ganz groß und absolute überwiegende Mehrheit hat gesagt, wir müssen was tun. Aber umso mehr man sieht, das kann ja für mich auch Nachteile bedeuten, umso mehr geht leider die Hilfsbereitschaft auch zurück. Aber wir müssen es gar nicht so in diesem Großen fassen, sondern für mich persönlich und auch nicht nur in dieser speziellen Situation, sondern insgesamt, wo ist für mich die Grenze, wenn es darum geht, einem Menschen zu helfen? Wo hört dein Glaube auf? Die Bibel sagt, mit Glauben ist nichts unmöglich. Wo investierst du so viel Zeit oder auch Geld in das Reich Gottes, dass es dir wehtut? Wo tut's weh? Weil das ist ja dann auch der Bereich, wo wir von einem Opfer sprechen. Wir geben nicht nur von unserem Überfluss, sondern wir geben wirklich hinein und sehen dann, was daraus entsteht. Was ist deine Motivation, warum du so etwas tust? Ist es Glaube oder ist es eher eine kühle Kalkulation der Vor- und Nachteile für dich? Denn das, worum es geht, ist, ob wir denn innerlich schon ganz klar und deutlich das Herrliche und Wunderbare sehen, das daraus entstehen wird. Denn das war der Fokus, den diese vier Männer gehabt haben. Die haben nicht drüber nachgedacht, auf jeden Fall nicht primär, was alles schiefgehen könnte. Was könnte passieren, wenn wir jetzt dieses Dach aufbrechen und alle abstürzen? Oder was könnte passieren, wenn Jesus da nicht mitmacht? Oder was könnte passieren, wenn er im Endeffekt in einer ganz anderen Ecke des Raumes ankommt, wo wir ihn eigentlich gar nicht haben wollen und ist immer noch nicht bei Jesus? Sondern das, was sie vor Augen gehabt haben, ist, wir haben da unseren Bruder und wir sehen ihn gesund und geheilt und wiederhergestellt. Das haben sie gesehen. Und deswegen haben sie ihren Glauben aktiv werden lassen. Glauben erfordert Mut und nicht immer wird der Mut sofort belohnt. Bist du bereit, dran zu bleiben, egal was kommt? Und ich musste, während ich das so vorbereitet habe, so drüber nachdenken, so ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, wenn es ums Thema dranbleiben ging, musste ich so dran denken, die Zeit, die ich in der Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde aktiv gewesen bin. Erst alleine, dann später noch viele Jahre mit meiner Frau zusammen. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass diese Jugendlichen, die wir da hatten, die uns wirklich teilweise an unsere Grenzen gebracht haben. In jeder Hinsicht. Und wir uns teilweise die Frage gestellt haben und ich auch mir persönlich, warum mache ich das eigentlich? Ich mache doch eigentlich schon sowieso genug in der Gemeinde und das ist wirklich ein undankbarer Job, habe ich damals gedacht. Aber ich sage euch, inzwischen sind einige Jahre ins Land gegangen und diese Jugendlichen sind keine Jugendliche mehr. Und ich muss euch sagen, viele von denen gehören zu den besten Mitarbeitern, die wir in der Gemeinde haben. Und ich kann mich so erinnern, vor 3 Jahren sind wir für eine Zeit in den Süden gegangen und eigentlich war es geplant, dass es auch länger war. Es gab dann eine große Verabschiedung und dann haben sie gemeinsam so einiges, um uns zu verabschieden, auch die dann schon fast ehemaligen Jugendlichen veranstaltet. Und ich habe so gedacht, als ich sie da so da vorne habe stehen sehen, habe ich so gedacht, nicht so nach dem Motto, das hast du gut gemacht, sondern eher, ich habe ein ganz großes Danke in meinem Herzen gehabt, dass ich gesagt habe, danke Gott, dass du mir geholfen hast, dass ich dran geblieben habe und das heute sehen darf. Das habe ich nicht geahnt. Dass das dabei herauskommen würde, aber es ist einfach genial zu sehen, was du aus jedem Einzelnen von ihnen gemacht hast. Und das ist so ein Beispiel, wo ich echt gemerkt habe, es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, über das hinauszusehen, was wir vielleicht jetzt gerade sehen, die Situation, die schwierig ist, wo man sich vielleicht denkt, was soll jetzt das, was ich hier tue, groß helfen? Irgendwie kommt doch im Endeffekt gar nicht wirklich was dabei heraus, sondern sich auf Gottes Verheißung zu stellen und zu sagen, Gott, ich bin treu, ich bleib dran und ich vertraue dir, dass du aus dem, was ich gebe, etwas Großes machen wirst. Und ich kann euch sagen, ich habe so einige Beispiele und das ist eins davon, wo ich erlebt habe, das ist wirklich wahr. Gott macht etwas Geniales daraus. Wenn du in einer schwierigen Situation nicht aufgibst, beweist du dadurch deine Treue. Was würde sich an deiner Einstellung ändern, wenn du wüsstest, dass in einer Woche alles vorbei ist. Wir wissen ja aus der Bibel, das werden wir nicht erfahren, aber theoretisch angenommen, du weißt ganz genau, in einer Woche kommt Jesus wieder. Wenn sich etwas grundsätzlich ändern würde, dann leben wir noch nicht wirklich in dem, wozu Jesus uns bestimmt hat. Und ich glaube, da können wir alle ein Stück weit sagen, okay, da müssen wir noch dran arbeiten. Nehme ich ganz genauso auch für mich. Wir wissen, dass die ersten Christen davon ausgegangen sind, dass Jesus bald wieder da ist. Da sind sie hundertprozentig von ausgegangen. Das war im Endeffekt sogar ein großes Problem, dass Paulus ihnen erklären musste, als die ersten gestorben sind, wie das sein kann, weil sie gedacht haben, warum sterben die? Wir haben gedacht, es stirbt niemand. Jesus kommt so schnell wieder, dass niemand mehr sterben wird. Aber diese Erwartungshaltung, die sie gehabt hat, und ich meine damit nicht, dass wir jetzt irgendwie um nichts Zeitliches uns mehr kümmern müssen, aber eine Erwartung, es geht um alles oder nichts, das hat unsere Welt verändert, dass sie so gelebt haben. Wenn es irgendwie nur so eine Truppe gewesen wäre, die nur so halbgar gewesen wäre, ich glaube nicht, dass wir heute hier sitzen würden. Und ich glaube, dass Gott auch noch heute nach solchen Menschen sucht, die bereit sind, durch ihre Liebe und durch ihren Glauben diese Welt zu verändern. Und fangen wir doch einfach mal klein an. Die Welt, die ist groß, aber dein Umfeld zu verändern, unser Umfeld zu verändern, Kiel zu verändern. Denn die Botschaft heute Morgen ist, du bist kein Einzelkind. Es sind mindestens immer zwei Söhne. Und wenn du dich mal umschaust, merkst du, es sind noch einige mehr in der Familie Gottes. Und natürlich, und das möchte ich auch noch sagen, natürlich gehört jeder von uns auch hin und wieder einmal zur Partei der Gelähmten. Und das ist auch in Ordnung. Dann sind wir es, die Hilfe von unseren Geschwistern brauchen, und das ist absolut okay. Also mir ist ganz wichtig, das heute Morgen nochmal zu sagen, ich will nicht jeden Einzelnen von euch da jetzt reinpushen, ihr müsst, sondern Hilfe annehmen fällt einigen manchmal sogar schwerer, als selber zu helfen. Also dass wir auch manchmal Hilfe empfangen und auch Situationen in unserem Leben es gibt, wo wir auch sagen dürfen, ich darf mich mal tragen lassen, sowohl von Gott als auch von meinen Mitgeschwistern, das ist absolut in Ordnung. Aber wenn du gerade in so einer Situation bist, dann habe ich für dich die Botschaft, das ist nicht das Ziel, was Gott für dich hat, sondern Gott will dich genau das, was Jesus getan hat, auch wieder aufstehen lassen und dass du zu denen wieder gehören darfst, die mittragen. Du triffst die Entscheidung, zu welcher dieser fünf Parteien du gehörst. Ob du einfach nur ein Teil der Menge bist und so ein bisschen was Sensationelles mitbekommst oder ob du zu den Pharisäern gehörst, die eigentlich immer nur so kritisieren. Kritik ist, wenn es vernünftig funktioniert, was ganz Tolles. Aber wenn das Herz dahinter nicht stimmt, dann ist es schwierig. Und so war es bei den Pharisäern. Oder ob du der Gelähmte bist, da trifft man keine Entscheidung. Das ist manchmal vielleicht einfach so. Oder aber vor allen Dingen, gut, fünf Parteien ist gut. Also, dass du Jesus bist, die Entscheidung wirst du nicht treffen können. Also eher Entscheidung für vier Parteien. Oder aber, und darauf will ich heute hinaus, ob du zu diesen vier Brüdern gehörst, die mit anpacken, die da sind und aus Liebe helfen. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, genau das zu sein, ein echter Bruder, eine echte Schwester in Gottes Sinne. Damit dieses Dreieck, von dem Jesus zu Anfang dieses Gleichnisses spricht, Gott, ich und mein Bruder, meine Schwester, dass dieses Beziehungsgefüge stimmt. Triff doch eine ganz grundsätzliche Entscheidung dafür heute Morgen oder triff sie wieder und lass dieser grundsätzlichen Entscheidung viele weitere folgen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo wir einfach sehen, du stellst uns hinein in ein Beziehungsgefüge. Es geht nicht nur um dich und mich, sondern es geht auch um mich und meinen Bruder und meine Schwester und das gehört zusammen. In diesem Dreieck, da fließt deine Liebe. Ich danke dir dafür, dass du uns dazu berufen hast, ein echter Bruder, eine echte Schwester zu sein. Und du weißt um die Situation, in denen wir gerade stehen, die vor uns liegen, auch in der Woche, die vor uns jetzt ist. wo wir hineinkommen werden in Situationen, wo unsere Hilfe gebraucht wird, sei es in kleinen oder großen Dingen. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Augen öffnest, dass wir diese Situation erkennen können, dass wir diese Menschen erkennen können, die du uns über den Weg führst, wo wir einfach ganz praktisch helfen dürfen. Und praktisch kann auch einfach dadurch sein, dass wir einfach nur ein offenes Ohr haben, einfach nur zuhören. Es gibt so vielfältige Möglichkeiten, wo wir deine Liebe aktiv werden lassen dürfen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen bewegst und berührst. Dass wir einfach ganz neu erkennen, dass du uns in diese Familie hineingestellt hast, dass wir nicht alleine da sind, sondern du hast uns in ein Beziehungsgefüge hineingestellt und du willst einfach, dass wir deine Liebe aktiv werden lassen in unseren Herzen und unseren Beziehungen. Danke, dass wir damit nicht alleine stehen. Danke, dass es nicht nur ein Auftrag ist, mit dem du uns losschickst, sondern danke, dass du mit uns gehst, Schritt für Schritt, dass du uns lehrst, dass du uns führst und dass du uns deinen Weg, den du ganz speziell für uns hast, zeigst. Danke dafür, Jesus. Amen.